Hallo zum tiefen Fokus der neuen Ausgabe unseres kleinen Audiomagazins. Mein Name ist Timo Stösser. Ganz kurz für die Neuzuschaltlinge hier, schön euch hier begrüßen zu dürfen. Und zur Erklärung, die einen oder anderen kennt es vielleicht bereits, wir haben auch das kleine Videomagazin im Fokus. Das gehört zur Volkshochschule Reutlingen und beschäftigt sich mit der aktuellen Politik, der aktuellen Lage, und unsere Audioausgabe davon nimmt sich etwas mehr Zeit, einzelne Facetten etwas tiefer zu beleuchten. Und wir haben tatsächlich heute etwas, was gerade wieder ganz aktuell in aller Munde ist, das Thema demografischer Wandel. Hier ganz kurz mal als Disclaimer: Die Aufnahme heute, wenn ich sage heute, bezieht sich auf den März 24. Und letzte Woche hat die Zeit getitelt Geburtenrate in Deutschland seit 2022 gesunken. Und wir hatten natürlich auch vor dem Hintergrund der Haushaltsdebatten um den Jahreswechsel 23/24 vor allem auch stark die Rentenfrage, der Generationswechsel, der Boomer steht an, es wird quasi der große Abfall kommen und man überlegt jetzt, wie die Rentenfrage weitergeht. Eine der großen Reizfragen in den letzten Monaten, was uns dazu geführt hat, mal zu fragen, was ist dieser demografische Wandel eigentlich? Was muss man hier erklären? Vielleicht den ein oder anderen Mythos ausräumen, aber dadurch auch wirklich mal auf die Probleme gucken. Und ich habe mir dazu Heiko Rehmann eingeladen. Hallo Heiko erstmal.
Hallo.
Schön, dass du hier bist. Freier Journalist, Texte veröffentlicht bei FAZ, Zeit, SZ und im Alltag momentan viel beim GEA, also in Reutlingen hier bei uns im Generalanzeiger. Und dein Spezialgebiet ist tatsächlich der demografische Wandel.
Eines von mehreren Spezialgebieten, genau.
Ja, ich würde direkt reintauchen, mal ganz, ganz basic, so ganz von unten angefangen. Was ist dieser demografische Wandel eigentlich? Was meinen wir, wenn wir davon reden?
Die Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung, es wird ja sehr stark auf die Alterung fokussiert und da vor allem auf den Anstieg der Lebenserwartung. Natürlich, wenn die Leute älter werden, altert auch die Bevölkerung insgesamt. Was dabei oft übersehen wird, ist die zweite wesentliche Ursache, nämlich die zu geringe Fertilitätsrate. Es wird oft von Geburtenrate gesprochen in der Presse, was nicht ganz richtig ist. Wenn wir von diesen berühmten ungefähr 1,4 Kindern sprechen, die Frauen durchschnittlich in Deutschland kriegen, ist es eigentlich die zusammengefasste Geburtenziffer, Fertilitätsrate, auf Englisch Total Fertility Rate, TFR. Denn wenn weniger Kinder geboren werden, als für die Bestandserhaltung notwendig sind, dann schrumpft und altert die Bevölkerung. Von daher ist nicht nur der Anstieg der Lebenserwartung, der ja eine erfreuliche Tatsache ist, sondern vor allem auch die viel zu niedrige Fertilitätsrate die Ursache des demografischen Wandels mit diesen zwei Folgen: der Schrumpfung und Alterung der Bevölkerung.
Also zwei Symptome in Wirklichkeit. Man könnte ja theoretisch auch sagen, Geburtenrate könnte gleich bleiben, die Bevölkerung trotzdem weiter altern, ist getrennt voneinander zu betrachten. Aber wir sind in der Situation, Bevölkerung wird älter und Geburtenrate geht zeitgleich zurück oder Fertilitätsrate. Ganz kurz, ich weiß, ist ein bisschen dröge, aber möchtest du die Begriffe kurz auseinanderfalten? Weil Geburtenrate steht jetzt auch über dem Zeitartikel und wusste ich von dir im Vorfeld schon, ist nicht super korrekt. Wollen wir kurz erklären, wie es korrekt bedeutet oder heißen würde?
Genau, in der Presse wird es meistens verwechselt, beziehungsweise es wird der Begriff Geburtenrate verwendet, wo eigentlich Fertilitätsrate, noch genauer gesagt zusammengefasste Geburtenziffer, gesagt werden sollte. Die Geburtenrate ist der absolute Wert, der angibt, wie viele Kinder pro 1000 Menschen pro Jahr in einem konkreten Jahr geboren werden. Aktuell ungefähr 8,4 Kinder auf 1000 Menschen. Es gibt dann insgesamt die rund 700.000 Babys, die im Jahr in Deutschland geboren werden. Also einfach Geburtenrate mal der Anzahl der Bewohner und Bewohnerinnen eines Landes geteilt durch 1000, gibt dann die absolute Zahl an Geburten, und die Fertilitätsrate oder zusammengefasste Geburtenziffer ist ein relativer Wert, der uns angibt, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens durchschnittlich statistisch gesehen bekommen würde, wenn sie sich so verhält wie alle Frauen in diesem Jahr, das betrachtet wird. Der ändert sich auch von Jahr zu Jahr. Das heißt, die tatsächliche Fertilitätsrate kann man erst im Nachhinein sagen, also rückblickend, wenn die Familiengründungsphase abgeschlossen ist, also spätestens mit 49. Und rückblickend für die Jahrgänge kann ich dann genau sagen, die liegt meistens auch etwas höher, so um 0,1 Kind pro Frau höher. Warum? Weil die Geburten nach hinten verschoben werden, und solange das durchschnittliche Alter steigt, in dem Frauen Kinder kriegen, ist die tatsächliche Geburtenzahl dann etwas höher, geringfügig höher als diese zusammengefasste Geburtenziffer, die eben nur angibt, wenn eine Frau über ihre gesamte fruchtbare Lebensspanne hinweg sich so verhalten würde, wie die Frauen in diesem Jahr, in dem ich diesen Wert bestimme, dann würde sie durchschnittlich diese, aktuell sind es 1,37 Kinder kriegen. Natürlich kann ich kein Drittel Kind kriegen, das ist klar, das ist ja ein statistischer Wert, der einfach den Durchschnitt bildet. Das heißt, die eine Frau kriegt ein Kind, die andere zwei, die nächste drei, dann wieder ein Kind. Im Durchschnitt gesehen 1,36 Kinder aktuell pro Frau im Laufe ihres Lebens.
Also im Grunde genommen, die Geburtenrate ist der absolute Wert, der in einem Jahr passiert ist. Und die Total Fertility Rate, diese Gesamtziffer, die sich daraus abrechnet, ist die Prognose, was passieren würde, wenn man diese Geburtenrate wieder ausweitet auf das Leben einer Frau, im Grunde genommen einer fruchtbaren Frau, wie du gesagt hast.
Genau, die Geburtenrate sagt uns, wie viele Kinder tatsächlich in diesem Jahr geboren werden. Die Fertilitätsrate sagt uns, wie viele Kinder eine Frau im Durchschnitt in ihrem Leben voraussichtlich bekommen wird.
So, okay. Und so kommen diese 1,37 dann zustande, die wir hier in dem Zeitartikel auch gerade haben. Ganz kurz für die Leute, die es nicht gesehen haben, wir haben es vorher nicht gesagt, nee, sogar 1,36. Die Geburtenrate sank 23 ab auf 1,36 Kinder. Entschuldigung, jetzt habe ich den Fehler gemacht, siehst du, das ist die Gewöhnung. Die Fertilitätsrate sank ab auf 1,36 im Jahre 2023. Das ist jetzt natürlich, man merkt schon nicht sehr viel, klar ist rückläufig, zwei Kinder bräuchte man auf ein Pärchen, um quasi beständig zu bleiben. Was will uns diese Zahl jetzt sagen? Was sind da die Auswirkungen davon?
Es scheint ein sehr kleiner Unterschied. Das Problem ist bei der Demografie, dass wir intuitiv an das Thema herangehen und unsere normale Lebenserfahrung auf ein recht abstraktes mathematisches Phänomen übertragen und daran dann eben scheitern, weil der Mensch vieles intuitiv gut einschätzen kann, aber eben nicht exponentielle mathematische Zusammenhänge. Und genau darum handelt es sich hier. Der Unterschied scheint minimal, ob ich jetzt 2 Euro in der Tasche habe oder 1,30 Euro. Das macht keinen großen Unterschied. In beiden Fällen kann ich mir nicht viel davon kaufen. Wenn ich das aber als mathematischen Faktor sehe, der sich multipliziert, ich werde gleich drauf kommen, warum, dann machen diese 0,7 Kinder Unterschied einen immensen Unterschied, der sich über mehrere Generationen, wenn die Fertilitätsrate auf Dauer bei diesem Niveau bleibt, sich immens auswirkt. Warum? Es ist eine exponentielle Funktion, die wir haben, im Moment eine exponentielle Bevölkerungsschrumpfung, in der wir stecken, auch wenn man es nicht merkt, weil es durch die Zuwanderung ja ausgeglichen wird. Aber uns geht es ja darum, einfach dieses Phänomen der Demografie, des demografischen Wandels zu verstehen. Wenn wir jetzt also nur die einheimische Bevölkerung betrachten, die und nur deren Veränderung, unabhängig von der Zuwanderung, die das ist, im Moment leben ja mehr Menschen in Deutschland als je zuvor, was aber ausschließlich durch die Zuwanderung zu erklären ist, das ist natürlich ein externer Effekt, der alles verändert, worauf wir sicher auch noch nachher eingehen werden. Wenn wir den aber außen vor lassen, einfach um zu verstehen, wie sich demografische Veränderungen über die Generationen hinweg darstellen und warum diese kleinen Differenzen in der Fertilitätsrate so einen großen Effekt haben, dann müssen wir natürlich eine Bevölkerung, also sozusagen nur die reine Bevölkerung betrachten, ohne externe Effekte oder halt eine, sagen wir es mathematisch-wissenschaftlich, eine Ausgangsgröße, die nicht durch externe Effekte verändert wird, betrachten, um uns eben einfach dieses Phänomen klarzumachen. Und dann bedeutet es, dass sich bei 1,4 Kindern pro Frau jede Generation nur zu 2/3 fortpflanzt. Und das heißt, die nächste Generation ist um 1/3 kleiner. Und jetzt kommt genau das Exponentielle dieser Exponentialfunktion, die demografische Entwicklung eben ist. Eine bereits kleinere Generation an Müttern bekommt wiederum weniger Kinder, als zur Bestandserhaltung notwendig wären. Das heißt, wir haben zwei Faktoren, die sich multiplizieren und dadurch gegenseitig verstärken. Das ist genau der Effekt einer Exponentialfunktion. Wenn ich dann wiederum die geschrumpfte Müttergeneration mit der Fertilitätsrate multipliziere, denn Sie wissen ja schon von vorhin, ich muss praktisch die absolute Zahl an Menschen mit der Geburtenrate multiplizieren, um auf die Zahl der Geburten im Jahr im Land zu kommen. Wenn jetzt in der nächsten Generation die Müttergeneration bereits kleiner ist, und wiederum weniger Kinder bekommt, als zur Bestandserhaltung notwendig ist, verstärkt sich der Effekt und die dritte Generation ist nur noch halb so groß. Nehmen Sie eine Beispielrechnung, 1000.
Ganz kurz, um es aufzumachen, ein Generationslauf momentan ungefähr 20 Jahre, verknappt von alten 30 oder 25. Das heißt, innerhalb von 50 Jahren würde die Population um die Hälfte schrumpfen.
Im Moment eher 60 Jahre. Wir kriegen ja im Durchschnitt jetzt mit 9,
Ah ja,
also
klar,
Frauen
Verlängerung
kriegen im
wieder.
Durchschnitt mit 29, irgendwas. Genau, also alle 60 Jahre halbiert sich die Bevölkerung. Schauen wir es uns an einem Beispiel an, nur um diese Zahlenverhältnisse klar zu machen. 1000 Männer, 1000 Frauen, Fertilitätsrate 1,4 Kinder sind 1400 Nachkommen, sind also 700 Frauen, multipliziert wiederum mit 1,4 ergibt 980. Das heißt, die dritte Generation ist nur noch halb so groß wie die erste, die fünfte hat ein Viertel, die siebte Generation ein Achtel der Ausgangsgröße. Und daran sehen Sie, wie diese winzig kleinen Zahlen über mehrere Generationen, wenn sie konstant bleiben, eine immense Auswirkung haben, weil sie sich eben gegenseitig multiplizieren und dadurch verstärken. Darum ist es eine exponentielle Funktion, eine exponentielle Bevölkerungsschrumpfung, in der wir stecken. Ich habe jetzt nur die Generationen betrachtet. Die Gesamtzahl der Bevölkerung schrumpft mit einer gewissen Zeitverzögerung. Warum? Weil die älteren Generationen ja noch leben und dadurch diesen demografischen Wandel auch verdecken. Im Moment verdeckt der Berg der Babyboomer das kleine Häuflein zukünftiger potenzieller Eltern,
Um das
sodass.
gleich zu koppeln, ich habe gesehen, genau dieser Berg an Babyboomern wird momentan in Medien auch gerne etwas despektierlich als Rentnerberg bezeichnet.
Ja, den Begriff würde ich so nicht verwenden, der klingt etwas abwertend, aber es ist
Ja.
tatsächlich eine große Zahl an Rentnern, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Dadurch, dass in den 60er Jahren besonders viele Kinder geboren wurden, da hatten wir den Babyboom. Dadurch kommt jetzt mit der entsprechenden Zeitverzögerung von 65 Jahren natürlich der Rentnerboom, der dann die Kassen für eine gewisse Zeit besonders stark belastet. Das heißt aber nicht, wenn dieser Rentnerboom weggestorben ist, dass sich das Problem dann löst. Im Gegenteil, wir haben ja gerade gesehen.
Übrigens ganz kurz, es geht hier nicht darum, dass wir respektlos sind, wenn wir hier tatsächlich drüber reden müssen über den Rentnerboom oder das Wegsterben einer Generation. Aber wenn wir es mathematisch betrachten, auch generationsübergreifend, ganz, ganz wichtig, wir bewegen uns hier nicht mehr auf dem Schlaglicht der 1,36 2023, sondern es geht hier um Prozesse, die halt wirklich über lange Zeiträume gedacht werden müssen. Und wir haben hier Generationswechsel vorliegen. Wir müssen die aufnehmen, sonst wäre dieses Bild einfach verzerrt, sonst könnte man es gar nicht wiedergeben.
Natürlich, wir müssen hier über lange Zeiträume, über Generationen denken. Das ist ja auch das Problem, dass die Politik meistens einen kürzeren Zeithorizont hat, weil die meisten Probleme akute, aktuelle Probleme sind, die auch akut und aktuell gelöst werden müssen. Die Demografie erfordert einen unheimlich langen Atem. Wir haben es ja gerade gesehen, wie dramatisch sich die Bevölkerung über Generationen betrachtet ändert. Und der zweite wichtige Effekt, diese Veränderung, die bahnt sich an, weil ja die Generationen, also die potenziellen Mütter schon weniger sind und wie wir es gerade gesehen haben, deswegen auch sich der Effekt verstärkt. Frauen, die nie geboren wurden, können keine Kinder kriegen, wie Herwig Birk immer gesagt hat. Ist eigentlich eine Binse, aber es ist wichtig im Kopf zu haben, wenn die Generation der Mütter schon geringer ist, dann kann natürlich die übernächste Generation nur noch kleiner sein. Aber die Generationen davor, die groß waren, die stark, wir sprechen von Alterskohorten, um mal den neutralen und nicht abwertenden Begriff zu nutzen, die stark besetzten Alterskohorten leben ja noch und darum scheint die Bevölkerung noch relativ groß zu sein, obwohl die Basis zukünftiger Bevölkerungsentwicklung, nämlich die potenziellen Mütter der Zukunft, schon nur noch sehr, sehr wenige sind oder eine stark geschrumpfte Generation eben darstellen. Darum, das ist dieser zweite Effekt, ist dieser demografische Wandel nur mit einer großen Zeitverzögerung überhaupt zu sehen, dann aber kaum noch zu korrigieren. Und das ist das Vertragte daran.
Also wenn wir jetzt in diesem Bruchpunkt gerade sind, wo die Generation der Boomer in die Rente eintritt, extrem starke Alterskohorte, reden wir eigentlich über einen Effekt, der sich über 30, 40 Jahre verzögert hat, weil diese Generation der Boomer ja eigentlich damit schon aus diesem Kreislauf ausgetreten ist für den demografischen Wandel.
Genau, die Generation der Boomer wird mit Sicherheit keine Kinder mehr kriegen, ist aber die am stärksten besetzte Alterskohorte, die überhaupt aktuell in der Bundesrepublik lebt. Und deswegen haben wir diese große zeitliche Verschiebung in der Wahrnehmung des demografischen Wandels über mehrere Jahrzehnte. Herwig Birk, der bedeutendste Demograf Europas, emeritierter Professor für Demografie, hat es immer mit einem schweren Tanker verglichen. Wenn ich da am Steuer drehe, passiert erstmal gar nichts. Ich sehe überhaupt keine Veränderung und es dauert ewig, bis sich dann der Kurs geändert hat.
Wir befinden uns jetzt genau an einem dieser großen Kipppunkte mit dem Eintritt der Boomer in die Rente, altersstarke Kohorte. Und jetzt haben wir die Situation, wo natürlich die Schere auseinandergeht. Der demografische Wandel hat bereits eingesetzt und jetzt mit dieser Verzögerung kriegen wir aber erst den Schub im Rentensystem quasi. Die Frage, die so behandelt wurde.
Genau, das ist der Punkt. Daran sehen wir, mit welcher Verzögerung, also Veränderungen, die bereits stattfinden und stattgefunden haben, wirken sich aufgrund der gerade beschriebenen Zeitverschiebung erst mit Jahrzehnten Verzögerung aus. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum die Dramatik, muss man wirklich sagen, des demografischen Wandels von Fachleuten natürlich schon lange erkannt und diskutiert wird, aber in der Öffentlichkeit und Politik nicht in der gebührenden Deutlichkeit diskutiert und vor allem nicht die Probleme in Angriff genommen werden, weil man es halt eben, weil der Mensch evolutionsbiologisch, und das ist ganz klar, einfach darauf geprägt ist, akute Bedrohungen, Entschuldigung, akuten Bedrohungen zu begegnen. Das ist klar, wir alle tragen unser evolutionsbiologisches Erbe in uns, was auch Verhaltensdispositionen mitprägt. Wer in der Steinzeit vor der Höhle saß und erst lange nachgedacht hat, was er tun soll, als der Säbelzahntiger angerannt kam, der konnte halt sein Erbgut nicht weitergeben. Dessen Erbgut haben wir, also wer damals bedächtig und vorausschauend geplant hat, dessen Erbgut tragen wir halt nicht in uns, denn der wurde gefressen. Da ging es einfach darum, auf akute Bedrohungen kurzfristig zu reagieren. Und genau so sind wir bis heute geprägt. Und das ist die Krux, ich würde sagen, nicht nur der Politik, sondern überhaupt des Menschseins an sich, dass wir sehr gut drin sind, akute Bedrohungen zu erkennen und meistens auch darauf zu reagieren. In den meisten Fällen wird ja in einem akuten Katastrophenfall gut und adäquat reagiert. Und wir sind leider schlecht drin, langfristige und nicht offensichtlich erkennbare Gefahren zu erkennen und vor allem uns damit auseinanderzusetzen und präventiv tätig zu werden. Das ist einfach unser Problem und das ist die große Krux beim demografischen Wandel, dass wir überhaupt nichts davon merken. Uns geht es ja gut, die Städte sind voll, eher zu voll. Wir wären vielleicht froh, wenn es manchmal weniger Stau auf der Autobahn und Gedränge im Supermarkt gäbe. Dass aber in Wirklichkeit schon die Generation an Menschen, die jetzt dabei sind oder in Zukunft Kinder kriegen werden, schon so klein ist, dass eben in einigen Jahrzehnten immense Probleme daraus entstehen werden. Das nehmen wir nicht wahr und darum reagieren wir auch nicht in der Dringlichkeit auf das Problem, wie es nötig wäre.
Ganz kurz, das eine Problem hast du jetzt schon aufgegriffen, du hast sehr essentialistisch mit der Evolutionsbiologie gemacht. Es ist aber natürlich auch abseits, sagen wir mal, des großen evolutionsbiologischen Rahmens. Wir haben Tagespolitik, wir müssen am Tag reagieren oder innerhalb einer gewissen Zeit reagieren auf Bedürfnisse, die aktiv im Tag quasi sind. Und ich habe da auch ein bisschen rumgeguckt. Mich würde interessieren, auch einfach, wie sind die Reaktionen auf dieses Thema? Und zwar zum einen, ich habe schon gemerkt, ich habe auch unter diesem Zeitartikel mal in die Kommentarspalte geguckt. Es ist eine ganz starke Fokussierung auf das Individuum vorhanden, nach dem Motto, ja, Kinder kriegen ist ja auch eine Entscheidung des Einzelnen, ist es natürlich auch klar, aber hier kommen wir natürlich in ein Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft. Das, was wir auch schon bei den großen Zeiträumen gesehen haben, es hilft gar nicht so sehr, im Einzelnen zu denken, sondern wir müssen das Ganze tatsächlich ein Stück weit auch abstrahieren, über uns rausdenken. Ganz, ganz oft der Verweis auf die nachfolgenden Generationen ist da zu hören. Jetzt wollte ich dich fragen, wie ist dein Bild auf diese Reaktion, wie hast du gesehen, wird auf diesen demografischen Wandel denn sonst so noch reagiert? Also du hast
Also
schon
ja.
gesagt, er wird erstmal nicht gesehen, was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang.
Von Fachleuten natürlich schon. Ich meine, um nochmal kurz zurückzugehen, bei dem wir gerade waren. Wir hatten ja seit, ja, mit Beginn der 60er Jahre hatten wir den sogenannten Babyboom in Deutschland. 1964 war das geburtenstärkste Jahr, das es jemals gab in der Bundesrepublik, mit fast doppelt so viel Kindern, wie heute geboren werden, nämlich 1,34 Millionen Babys. Danach ist es langsam zurückgegangen und ab 1970 da war gerade so der Kipppunkt, wo es unter das Bestandserhaltungsniveau geht, seit 1971. Damals hatten wir 1,9 Kinder pro Frau. Das Bestandserhaltungsniveau sind übrigens 2,1, nicht 2 Kinder, weil es ja immer noch eine, wenn auch sehr geringe Kindersterblichkeit gibt. Es gibt einige Menschen auch, die keine Kinder kriegen können. Darum brauchen halt 2,1 Kinder im Durchschnitt pro Frau, um rechnerisch die Bestandserhaltung zu erzielen. Das haben wir seit 1971 nicht mehr. Und es ist dann in der ersten Hälfte der 70er Jahre ziemlich schnell auf diese im Schnitt 1,4 Kinder runter, die wir bis heute haben. Das hat immer gependelt, so zwischen 1,3 und 1,5, aber ist seit diesen 50 Jahren, also in den letzten 50, Entschuldigung, in den vergangenen 50 Jahren, im Schnitt immer bei ungefähr 1,4 Kindern pro Frau gelegen. Und Fachleute haben das schon relativ früh erkannt. In der Fachwelt wird es natürlich seit den 70er Jahren schon diskutiert, dass es auf Dauer, schon damals hat man geahnt, dass es kein vorübergehendes, sondern ein dauerhaftes Phänomen sein wird und auf Dauer zu großen Problemen führen wird. In der Politik ist das Problem im Prinzip bekannt, in der Öffentlichkeit eigentlich auch. Wenn dann mal neue Zahlen kommen, wie jetzt letzte Woche, der Rückgang auf 1,36 Kinder pro Frau, dann ist ein kurzer Aufschrei in der Öffentlichkeit, zu bemerken. Ein kurzes Nachdenken, naja, da könnten ja Probleme kommen, aber dann verschwindet es auch ziemlich schnell wieder aus der Wahrnehmung und Diskussion. Und es wird, habe ich den Eindruck, in der Öffentlichkeit und Politik nicht in der Dringlichkeit und vor allem nicht als dauerhaftes Problem wahrgenommen. Das wird dann temporär kurz besprochen. Und dann ist es wieder weg. Warum? Weil man es eben noch nicht am eigenen Leib erlebt, weil wir im Moment eher aufgrund der Zuwanderung ein Bevölkerungswachstum haben und das Problem uns emotional gar nicht vorhanden. Also wir reagieren ja auch immer emotional auf die Dinge. Mein Eindruck ist, wir nehmen es vom Kopf als Problem wahr, es dringt aber nicht wirklich emotional bis zu uns vor, sodass wir es nicht wirklich als Problem schon gar nicht für uns selber wahrnehmen, obwohl es zumindest für die, die jetzt jünger als 60 oder 70 sind, noch zu einem spürbaren Problem werden wird, aber halt erst in der Zukunft.
Ja, jetzt mal gefragt, warum eigentlich? Ich meine, es wäre hier natürlich zu überlegen. Ich bemühe jetzt mal ein Klischee und ich sage jetzt gleich dazu wieder hier den Advocatus Diaboli. Wir leben doch in einer Bevölkerungsexplosion. Warum ist das so kompliziert, wenn wir kleiner werden? Können wir doch umverteilen, oder?
Du meinst jetzt weltweit umverteilen?
Ja.
Schauen wir uns erstmal zwei Aspekte an. Zum einen, warum ist es überhaupt ein Problem? Gehen wir gleich auf die Frage ein, ob sich das nicht rein rechnerisch weltweit ausgleicht. Ja, das tut es natürlich noch viele Jahrzehnte. Ich glaube, bis zum Ende des Jahrhunderts denkt kaum jemand voraus. Das muss man auch nicht. Da würde es dann wirklich weltweit zu einem Problem, wenn nämlich überall die Bevölkerung schrumpft. Schauen wir uns erstmal an, warum generell die Schrumpfung ein Problem wird. Aus zwei Gründen. Einmal, und auch das erlebe ich in der Diskussion, und da ist eben den meisten Menschen, habe ich den Eindruck, die Dynamik, die exponentielle Dynamik des demografischen Wandels nicht wirklich klar. Man liest sehr oft den Kommentarspalten, naja, ist ja nicht schlimm, wenn wir ein bisschen weniger werden. Wäre auch nicht schlimm, aber es ist halt nicht so, dass wir moderat schrumpfen und uns dann auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren, sondern die Altersstruktur der Bevölkerung ändert sich durch den demografischen Wandel ganz vehement. Es gibt sehr viel weniger Junge, sehr viel mehr Ältere.
Und hier
Und da.
möchte ich gleich, um die Angstmacher mal wegzunehmen, weil das ist natürlich ein sehr, sehr heißer Punkt, an den wir jetzt rankommen. Wir betrachten das hier natürlich nach Altersgestaffelt, nicht nach Nationalitäten. Wir reden von einem Phänomen, das in jeder fallenden Bevölkerung auftritt. Eine
Ja.
Generationsumschichtung, nicht zwingend eine Nationalitätsumschichtung, sondern einfach das Problem, das entsteht, wenn eine steigende Anzahl an Senioren auf eine fallende Anzahl an Jungen trifft in einer Population.
Natürlich, das ist jetzt einfach ein Phänomen der demografischen Veränderung, das überall zu beobachten ist. Auf der Welt, in China genauso wie bei uns, in China sogar noch dramatischer, weil da die Fertilitätsrate sehr viel schneller zurückgegangen ist. China ist ja ein Bonmot, wird alt, bevor es reich werden kann. Wir hatten immerhin noch die Chance, weil es bei uns relativ langsam verlaufen ist, noch einen volkswirtschaftlichen Wohlstand anzuhäufen, der uns jetzt natürlich hilft. Also sogenannte spätindustrialisierte Länder, in denen sehr lange eine sehr hohe Fertilitätsrate war, wie in China, 6 Kinder pro Frau noch in den 70er, 80er Jahren, die dann sehr schnell und sehr drastisch zurückgegangen ist, die haben natürlich größere Verwerfungen als wir. Aber generell sprechen wir hier über Phänomene, die universell sind und in jeder Bevölkerung mit einer niedrigen Fertilitätsrate auftreten. Und das sind überraschend viele. Auch das ist nur wenigen bewusst. Das betrifft ganz Europa. Mittlerweile gibt es auch in Südamerika nur noch wenige Länder, die das Bestandserhaltungsniveau erreichen. Selbst Indien liegt jetzt so ums Bestandserhaltungsniveau. Also es ist schon deutlich weniger als die Hälfte der Länder auf der Welt, die noch wachsen.
Also
Ist
das.
kaum jemand bewusst. Und diese Studie der University of Washington, die kürzlich in The Lancet war, hat ja wieder mal gezeigt, was Fachleuten auch schon seit einiger Zeit bewusst ist, diese Bevölkerungsexplosion, vor der immer noch weltweit betrachtet, also die weltweit betrachtete Bevölkerungsexplosion, vor der immer noch viele Angst haben, ist schon längst nicht mehr das große Problem, das uns bevorsteht, sondern im Gegenteil, schon ab Mitte des Jahrhunderts wird die Weltbevölkerungsschrumpfung nach heutigen Prognosen beginnen.
Also im Grunde genommen in 25 Jahren ungefähr.
Genau, da wird die Weltbevölkerung schon ihren Höhepunkt erreicht haben und dann allmählich, natürlich langsam erst, aber dann deutlich bis zum Ende des Jahrhunderts schrumpfen. Also die Angst vor der Bevölkerungsexplosion, dass die Welt aus den Nähten platzt und die wachsende Weltbevölkerung nicht mehr ernähren kann, die ist mittlerweile obsolet, das haben nur noch nicht alle verstanden. Genau, aber wir waren bei einem anderen Punkt. Warum ist dieser demografische Wandel ein Problem? Betrachten wir erstmal nur jetzt Deutschland, Europa, was auch immer, egal. Also jede Gesellschaft, und es sind viele mittlerweile auf der Welt, mit dauerhaft zu niedrigen Fertilitätsraten. Einmal natürlich sind die Sozialsysteme das Problem, weil eben die junge Generation, die alte Generation oder alle, die halt nicht mehr arbeiten. Wir haben Transferleistungen in zwei Richtungen. Zu den Jungen, die noch nicht arbeiten, also zu Kindern und Jugendlichen, und zu den Älteren, die nicht mehr arbeiten. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, das weiß jeder, gibt es natürlich immense Probleme. Immer weniger Arbeitende sollen immer mehr Transferempfänger finanzieren. Das kann irgendwann nicht mehr gehen. Wir hatten in den 50er Jahren auf einen Rentner fünf Arbeitnehmer. Heute sind wir bei 2 zu 1 und in 20, 30 Jahren wird es bei 1 zu 1 sein. Also ein Arbeitnehmer soll einen Rentner tragen. Das heißt, Sie müssten dann von Ihrem Arbeitseinkommen so viel abgeben, wie ein Durchschnittsrentner an Rente bekommt. Das wird die Wirtschaft und Gesellschaft strangulieren. Und wie etliche kluge Leute vorausschauend warnen, dann die wenigen Jungen, die dann vielleicht keine Lust mehr haben, solche Lasten für die ältere Generation zu tragen, ins Ausland treiben und damit in Länder, die vielleicht noch etwas besser dastehen und weniger hohe Sozialleistungen fordern und damit natürlich erst recht diese Negativspirale verstärken.
Wo man aber ja auch sagen muss, wie du gerade eindrücklich ausgeführt hast, da ist das nur verzögert. Das kommt ja dann ein, zwei Generationen hinterher. Man kann davor weglaufen, aber diesem demografischen Wandel kann man weltweit kaum entkommen.
Das ist eben das Problem, was noch kaum jemand sieht. Man sieht das oft sehr fokussiert auf Deutschland und denkt, das wäre ein spezifisch deutsches Problem. Man kann dem nicht wegrennen, weil es eben früher oder später überall zuschlagen wird. Ganz gebe ich dir nicht recht. Ich meine, es gibt ja Länder, die da schon mit einer Zeitverzögerung dastehen. Frankreich oder USA hatten bis vor kurzem noch bestandserhaltende Geburtenraten. Wenn ich jetzt rein egoistisch denke, naja, für mich ist der Horizont von einer Generation relevant, dann wäre ich in einem solchen Land eventuell besser dran, weil das dann für mich sozusagen noch reicht, nur für meine Kinder dann halt
Ich
auch
muss ja
nicht mehr.
gestehen, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld für die Aufnahme. Frankreich auch nicht mehr. Übrigens in genau demselben Zeitrahmen zusammengebrochen, den wir jetzt auch in dem Zeitartikel haben. Seit 2022 extrem stark rückläufig, auch in Frankreich. Auch in Skandinavien war relativ interessant. Man hat auf das Sozialsystem Skandinaviens verwiesen, was ja bekanntlich eines der Aushängesozialsysteme Europas ist.
Ja.
Da ist aber dasselbe Phänomen eingetreten. Auch starker Einbruch der Fertilitätsrate, also harter Rückgang jetzt zu erwarten. Insofern ja, politisch nicht überall gleich in Europa, unterschiedliche Entwicklungen, aber diese Kurven sind überall da und auch hart im Anschlag.
Das stimmt. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Es ist aber so, dass in Frankreich und Skandinavien die beiden Regionen wurden ja immer als Vorbild diskutiert, auch für Deutschland. Man solle sich doch an skandinavischer Familienpolitik orientieren. Wir können nachher vielleicht noch drauf kommen, was hier anders gemacht wurde und lange Zeit auch erfolgreicher. Und bis vor 10, 15 Jahren waren da die Fertilitätsraten fast beim Bestandserhaltungsniveau. Das heißt, da setzt diese Entwicklung mit einer Generation Zeitverzögerung ungefähr ein. Und dadurch, dass da jetzt noch viele junge potenzielle Mütter da sind, sieht es dort natürlich schon noch besser aus als bei uns für einige Jahrzehnte, aber nicht für endlos.
Genau.
Und wir beobachten das auch in diesen Ländern, die immer als großes Vorbild dargestellt wurden. Seit 10, 15 Jahren die Fertilitätsraten genauso im Sinkflug sind wie in Deutschland schon seit den 70er Jahren. Es weiß noch niemand genau warum. Ich habe auch das diskutiert in Berlin mit Harald Michel, bei dem ich zwei Veranstaltungen an der Humboldt-Uni zur Demografie besucht habe. Einer auch der führenden Experten in unserem Land. Der hat auch keine Erklärung dafür. Wir wissen es noch nicht, warum es lange Zeit sehr gut funktioniert hat, gerade in Schweden, Norwegen, Frankreich und jetzt seit einiger Zeit nicht mehr. Aber auch da sind wir jetzt mittlerweile bei 1,6 Kindern, Frankreich vielleicht 1,7 pro Frau. Auch nicht mehr sehr viel besser als bei uns. Wir wissen es nicht, warum. Was sind die Folgen? Wir waren vorhin noch dabei. Wir hatten ja die Sozialsysteme, das ist natürlich ein Hauptproblem. Es gibt aber noch weitere Probleme. Der Fachkräftemangel, der heute schon ausführlich diskutiert wird, denn wenn die Wirtschaft immer weniger Fachkräfte findet, wird es natürlich immer schwieriger, das Wirtschaftssystem mit seiner dazugehörigen Infrastruktur, die ja vorhanden ist und auch ausgelastet sein muss, um effektiv nutzbar zu sein, zu erhalten. Eine schlecht ausgelastete Infrastruktur ist teurer. Einmal, weil sich, also wir reden einmal von der Wirtschaft und dann von der Infrastruktur, von öffentlichen Gütern, die die öffentliche Hand zur Verfügung stellt. Wenn die schlecht ausgelastet sind, teilen sich die gleichen Kosten durch weniger Köpfe, sind also teurer und sogar die absoluten Kosten können steigen. Beispiel, es gibt heute schon in Ostdeutschland etliche Kommunen, da haben wir ja noch verstärkt durch die Abwanderung der letzten Jahrzehnte teilweise Entwicklungen, die schon zeigen, wie es in der Zukunft aussehen wird. Ja, da sind halt beispielsweise die Abwassernetze völlig überdimensioniert, weil nicht mehr so viele Leute dort wohnen in den Kommunen. Und da muss Frischwasser durchgespült werden, sonst verschlammen die. Ich habe also zusätzliche Kosten bei einer schlecht ausgelasteten Infrastruktur. Und die Infrastruktur ist halt für die Zahl der Bewohner ausgelegt, die wir in Deutschland haben. Sollte die drastisch schrumpfen, gibt es von der Seite her Probleme. Leerstände am Immobilienmarkt kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen, wird aber ein immenses Problem in 20, 30 Jahren werden. Und als ganz wichtiger Punkt, eine sinkende Innovationsfähigkeit, denn rein statistisch gesehen, es gibt immer Ausnahmen, Statistik sagt nie was über den Einzelnen, ist aber, wenn wir volkswirtschaftliche Betrachtungen machen, einfach wichtig, werden in der großen Mehrzahl der Fälle von jungen Leuten getätigt. Ganz selten wird jemand mit 60 noch tolle Erfindungen machen, Firmen gründen und voller Elan sozusagen für die Zukunft was aufbauen. Die meisten Firmengründungen, Erfindungen und Impulse, die unser Land vorantreiben, machen halt junge Leute in ihren 20er, 30er, vielleicht noch 40er Jahren. Und eine alternde Bevölkerung verliert natürlich auch in Innovationsfähigkeit. Und alle diese Faktoren, Unwuchten in den Sozialsystemen, das
Ja, ich
Kollabieren
möchte
der
an der
Sozial
Stelle
und
auch genau noch
alle diese
gleich.
Faktoren verstärken sich gegenseitig und führen zu einer Abwärtsspirale, die immer schwerer zu stoppen wird, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird.
Ja. Was ich dennoch ganz kurz an der Stelle noch machen will, was wir jetzt gerade intuitiv gemacht haben, wir haben diese Betrachtung des demografischen Wandels verschoben. Du hast schon gemerkt, ich bin ganz vorsichtig, ich möchte das nicht zu sehr auf der nationalen Ebene verankern, weil das ein Reizwort ist. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu, darüber zu reden. Aber man kann es auch regional betrachten, so wie du gerade auch gesagt hast, wir müssen nur in die passenden Landstriche gehen. Da sehen wir den demografischen Wandel, der kann auch anders stattfinden, der kann durch Landflucht stattfinden. Die Leute gehen in die Städte. Was bleibt vom Land übrig? Wir haben Mecklenburg-Vorpommern, wir haben die sogenannten infrastrukturellen Bereiche. Mir fällt gerade Mecklenburg-Vorpommern ein, weil ich da Zahlen gesehen hatte. Die Abwanderung ist spürbar. Das heißt, diese Idee des demografischen Wandels kann wirklich auf verschiedenen Dimensionen passieren. Regionen, Nationen, global. Aber wir sehen überall dieselben Phänomene.
Ja, es gäbe Lösungen, aber die wären dann noch mal ausführlich zu diskutieren. Das wäre noch ein anderes Thema. Natürlich könnte man was tun, auch von politischer Seite nicht unbegrenzt, das ist klar, es sind individuelle Entscheidungen, wie wir vorhin gesehen haben. Allerdings greift die Politik in allen möglichen Bereichen des Lebens steuernd ein, im Bereich der Umwelt ja auch. Da finden wir es völlig selbstverständlich, dass individuelles Verhalten durch steuerliche Anreize und was auch immer indirekt gesteuert wird. Die Politik hätte hier einen begrenzten Rahmen, einen Gestaltungsspielraum, der müsste halt nur genutzt werden, um eben mit einer sehr langen Perspektive, die halt leider, wie wir es vorhin ausgeführt haben, das Problem ist, dass da halt überhaupt keine kurzfristigen Erfolge zu erzielen sind, wahrscheinlich auch deswegen kein so interessantes Thema für Politiker ist. Aber weil Politiker ja immer, sie müssen ja wiedergewählt werden, um überhaupt dann noch was machen zu
Ja,
können,
die
um überhaupt
Polemik
noch.
muss erlaubt sein. Man
Ja.
denkt an die Wiederwahl.
Ja, aber es ist so. Ich meine, auch das ist eigentlich letzten Endes völlig logisch. Wer langfristig denkt und deswegen keine kurzfristige oder sagen wir mal nur auf Langfristiges fokussiert und Kurzfristiges aus dem Auge verliert und nicht wiedergewählt wird, der wird halt einfach in der nächsten Legislaturperiode nichts mehr zu sagen haben. Das ist nun mal einfach so. Also ein Politiker muss, wenn er wiedergewählt werden will, kurzfristige Erfolge vorweisen. Dass dann das langfristig Notwendige manchmal unter den Tisch fällt, ist halt leider so. Umso wichtiger wäre es eben auch dort, wo der Politiker kurzfristig nichts an Renommee gewinnen kann, was zu tun und jetzt gegenzusteuern, damit später eben nicht diese Abwärtsspirale eintritt, die ich vorhin geschildert habe, die dann eben, Harald Michel hat gesagt, naja, in 2 Generationen ist die Sache gegessen. Da ist dann keine Änderung mehr möglich, weil dann einfach so wenig potenzielle Mütter überhaupt noch in der jungen Generation leben, dass selbst wenn die Fertilitätsrate steigen würde, die Abwärtsspirale nicht mehr zu stoppen ist. Es ist schon heute so. Schon heute ist die junge Generation so gering. Wie gesagt, wir merken es nicht, weil die Gesamtbevölkerung immer noch groß ist, weil ja die Babyboomer noch leben. Aber selbst wenn von morgen an die Fertilitätsrate aufs Bestandserhaltungsniveau von 2,1 Kindern pro Frau steigen würde und dauerhaft da bleiben würde, würde die Bevölkerung noch 50 Jahre lang schrumpfen und sich dann bei 40 Millionen erst stabilisieren, aber erst nach 50 Jahren. Warten wir jetzt aber noch 2 Generationen, dann ist die Zahl potenzieller zukünftiger Mütter so gering, dass die Abwärtsspirale nicht mehr zu stoppen ist. Auch nicht durch Zuwanderung, was vielleicht noch zu diskutieren wird, denn das wäre ja die naheliegende, einfache Lösung. Aber
Hat ja einmal auch schon bedingt geklappt. Also du hast die Zahl damals beim Vortrag, den ich auch von dir schon einmal gehört hatte, genannt, wo Deutschland jetzt wäre, wenn wir die berühmte Gastarbeiterwelle, wie es damals noch hieß, in den 60ern, frühen 70ern, nicht gehabt hätten. Ich glaube, du hast gemeint 24 Millionen kleiner.
genau, ja, es nicht primär die Gastarbeiter, die sind ja schon einberechnet. Ich meine, wir müssen, das muss man dazu sagen, bei all diesen Statistiken gehen wir natürlich nicht von einer rein hypothetischen, in Anführungszeichen, biodeutschen Bevölkerung aus, wie wir es jetzt bisher getan haben, um einfach die rein zahlenmäßigen Entwicklungen verständlich zu machen. Die Gastarbeiter sind da natürlich mit eingerechnet, zumindest soweit sie einen deutschen Pass haben, zählen die ja zur deutschen Bevölkerung
Werden statistisch
und
mit erfasst.
sind Deutsche wie du und ich und jeder
Genau.
andere, der hier im Land lebt, natürlich und sind da natürlich mit erfasst in der Statistik. Also die sind eigentlich schon eingerechnet. Ohne die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte, also die Zuwanderung nach Ende der Gastarbeiteranwerbung im Wesentlichen, wären wir Stand 2000. 17, da gab es eine Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes, damals noch 63 Millionen. Heute, 2024, sind es, glaube ich, noch 61 Millionen, inklusive der Gastarbeiter, die in Deutschland leben würden, wäre eben diese Schrumpfung, die ja schon seit Jahrzehnten läuft, ohne dass wir es merken, nicht über die letzten Jahrzehnte durch eine permanente Zuwanderung ausgeglichen worden. Nicht nur die Flüchtlinge der letzten 8 Jahre, sondern natürlich, wir haben seit den 90er Jahren eine starke und ständige Zuwanderung, hauptsächlich aus der EU. Was hat dazu geführt, dass wir, wie gesagt, 1970 war das letzte Jahr, wo Geburten und Sterbefälle gleich waren. Seitdem haben wir eigentlich einen ständig wachsenden Sterbeüberschuss in Deutschland. Aber wir hatten 1990 den Mauerfall, den Fall des Eisernen Vorhangs und seitdem eigentlich eine permanente Zuwanderung, aus den neuen EU-Mitgliedsländern aus Osteuropa, die seitdem eigentlich die Schrumpfung im Inland aus oder mehr als ausgeglichen hat. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum uns der demografische Wandel noch nicht auffällt. Dieses Reservoir erschöpft sich aber, denn die Länder haben alle mit denselben Problemen zu kämpfen. Polen wirbt schon verzweifelt um Arbeitskräfte in Indien, weil die eigenen Leute fehlen. Und in Südosteuropa sind schon größte Klagen zu hören, dass wir die letzten paar jungen Leute abwerben und es bricht eigentlich dort alles zusammen. In Rumänien gibt es keine Busfahrer mehr, keine Krankenschwestern, die beschweren sich schon bitter,
Und
dass
man
zu
muss
viele
an der
abwandern.
Stelle natürlich sagen, was du jetzt hier über Polen und Südosteuropa beschreibst, hätte theoretisch bei uns ja dann schon vor 30 Jahren passieren müssen, weil wir
Klar.
ja bereits einmal die Einwerberunde quasi böse gesagt gemacht haben.
Genau, wir konnten uns jetzt eine Generation noch ganz gut stabil halten, was das Arbeitskräfteangebot betrifft, weil wir halt, und damals war es eigentlich auch eine Win-Win-Situation, weil in den meisten osteuropäischen Ländern nach der Wende erstmal die Arbeitslosigkeit hochgegangen ist und es sowohl für uns als auch für die dortigen Länder natürlich ein Gewinn war, dass die Leute bei uns arbeiten konnten. Genau, diese relativ einfache Lösung des demografischen Wandels, die endet aber jetzt, weil dort die Fertilitätsraten größtenteils noch niedriger sind.
Genau, das, was.
Ukrainische Frauen, um mal ein Beispiel zu nehmen, wir haben jetzt ja mittlerweile 1,6 Millionen überwiegend Ukrainerinnen, die bei uns in Deutschland leben. Es sind ja deutlich mehr Frauen als Männer, die aus der Ukraine kommen, aus
Militärischen
traurigen,
Gründen.
naheliegenden Gründen, ja.
Ja.
Kann man nur mit einem schweren Seufzen sagen. Auch wenn es rein demografisch für uns gut ist, aber ich glaube, so kann man in dem Fall wirklich nicht denken. Da kann man wirklich nur,
Nee, würde ich an
das
der
kann man
Stelle auch nicht
wirklich auch
direkt. Natürlich können wir die Zahlen hier erfassen, aber es verweist natürlich auch auf
natürlich.
ein größeres.
Aber nur um ein Beispiel zu bringen, jetzt abgesehen von dieser Tragödie, die hinter dieser Zuwanderung steckt,
Ja.
die man natürlich wirklich nur als Tragödie wahrnehmen kann und nicht als demografisches Gedankenspiel. Um trotzdem dieses Gedankenspiel zu wagen, Ukrainerinnen bekommen mittlerweile im Durchschnitt nur noch ein Kind pro Frau. Das heißt, durch die Zuwanderung von Ukrainerinnen ändert sich an unserem demografischen Problem nichts. Im Gegenteil, die Bevölkerung wächst. Temporär, aber das demografische Problem verschärft sich sogar, weil diese etwas größere Bevölkerung, die jetzt durch die Ukrainerinnen in Deutschland da ist, die ja auch ernährt werden muss, die auch Rentenansprüche erwirbt, die aber im Schnitt sogar noch weniger Kinder kriegen als Einheimische, wird diese Zuwanderung das demografische Problem auf lange Sicht natürlich verschärfen und nicht lösen.
Und damit ist natürlich auch, sagen wir mal, klassisch das Angstmacher-Argument der Überfremdung angesprochen, weil man weiß auch von anderen integrierten Bevölkerungsgruppen, Migrationshintergründen, dass diese Zuwächse, was man dieses alte Klischee, da werden größere Familien gemacht, das man ja immer noch ganz gerne lesen kann, fürchterlich, fürchterlich. Aber auch hier ist diese Phasenverschiebung zu sehen, die adaptieren unsere Bevölkerungszahlen, unsere Fertilitätsraten erstaunlich schnell. Was du jetzt für die Ukrainerinnen beschrieben hast, die gekommen sind, findet man auch in anderen. Also diese Idee, dass der Great Reset, dieses fürchterliche Wort, ist eigentlich ein Hirngespinst, was das angeht, weil man sieht, dass innerhalb der Statistiken sich das alles ganz relativ schnell wieder angleicht oder sich zumindest an diese Phasen hält, die du vorher ausgeschrieben hast.
Richtig, genau das ist das Phänomen, das auch lange zu beobachten ist, dass spätestens ab der zweiten Generation sich die Fertilitätsraten ziemlich stark angleichen. Warum? Der Grund für die Fertilität in der Bevölkerung liegt ja in den Sozialstrukturen des Landes und natürlich nicht in der Ethnie. Und so wie ich mich in die Sozialstrukturen integriere, fassen sich natürlich alle soziologischen Faktoren relativ schnell an. Und das zeigt ja auch, dass die Zuwanderung dieses grundlegende strukturelle Problem nicht löst, weil ich eben mit situativen Maßnahmen strukturelle Probleme nicht lösen kann. Der Versuch, durch Zuwanderung das demografische Problem zu lösen, der ist letzten Endes so sinnvoll wie ein Fass voller Löcher ständig mit Wasser nachzufüllen. Ich werde nie an ein Ende kommen. Ich muss ständig nachfüllen.
Ich persönlich finde
Ständig
jetzt.
nachfüllen. Klüger wäre es, die Löcher zu stopfen. Warum? Es ist genau wie du sagst, eine hohe Fruchtbarkeitsrate. In Deutschland haben tatsächlich nur die schlecht integrierten und niedrig gebildeten Zuwanderer. Die Statistik zeigt uns, je höher das Bildungsniveau, desto niedriger die Fruchtbarkeitsrate. Und zwar bei Einheimischen wie bei Zuwanderern, die Unterschiede sind minimal. Und das heißt, sobald jemand sich in unsere Sozial- und Arbeitsstrukturen integriert, passt sich die Fruchtbarkeitsrate an. Und damit kann ich dieses strukturelle Problem, das ja hinter allen Phänomenen des demografischen Wandels steht, nämlich die niedrige Fruchtbarkeitsrate, nicht lösen.
Sind wir jetzt wieder an ganz, ganz gefährlichen Punkten hier in der Diskussion angelangt, aber es stimmt natürlich, das ist wirklich zahlenmäßig zu belegen. A, wir reden hier wieder über demografische Abteilung. Wir können ohne weiteres natürlich den demografischen Wandel auch durch Bildungsschichten legen. Du hast einen angesprochen. Niedrige Bildungsabschlüsse in dem Sinne, wobei mir tut es immer ein bisschen weh, da von niedrig und hoch zu reden. Bildung ist ganz, ganz schwer in dieser Abstufung zu hierarchisieren. Nichtsdestotrotz ist es absehbar, man kann das erkennen, dass bei zugezogenen Migrationshintergründen in der ersten Generation die Zahlen der alten Ethnie, der alten Kultur, aus der sie kommen, anliegen und b, bei bildungsfernen Hintergründen, dass die Zahlen höher sind. Das ist statistisch ohne weiteres belegbar. Führt uns aber einen Schritt weiter, wenn wir diesen demografischen Wandel jetzt über Bildung angehen, müssten wir natürlich auch fragen, wir haben ein gewisses Lebensverständnis momentan, ob das jetzt eine gewisse Grundhaltung an das Leben ist, man will dies gemacht, gesehen, getan haben und immer öfter vor diesem Hintergrund, je mehr man sich das leisten kann, in dieses Leben reingeht, ob wir das jetzt über unsere Sozialstrukturen machen oder nicht, also eine Lebenserwartung, wie sie vielleicht auch von Medien geprägt wird oder über die Jahre hinweg, vielleicht auch, ich würde an der Stelle sagen, kapitalistisch geprägt wird, dass wir erwarten, dass es uns immer besser geht. Dementsprechend ist die Idee, dass der Familienbegriff, wie wir ihn kannten, der natürlich hier im Kern steht von deinem Argument, dass wir diese 2,1 Kinder bekommen, der geht zurück. Also man möchte seine eigenen Freiheiten haben. Man sagt immer öfter, die Familie muss dafür zurückstecken. Das ist jetzt ein relativ aktuelles Phänomen der letzten, sagen wir mal, zwei Kurzgenerationen, also ich denke jetzt spezifisch an die Generation Z, Generation Y, mit Abstrichen hat man es noch in der Generation X schon gehabt, obwohl die ja noch die letzte Boomer-Generation so ein bisschen ist, wenn man ehrlich ist. Aber hier haben wir natürlich den Aufprall von Lebenserwartungen, nicht im Sinne des Alters, sondern der Umstände, gegen diesen demografischen Wandel. Denkst du, das ist jetzt vollkommen Glaskugel, also ich werde dich da nicht drauf festnageln, aber inwiefern müsste man umdenken, um das aufzufangen oder auf einem niedrigen Niveau eine stabile Struktur zu schaffen? Wie müsste man die Lebenshaltung vielleicht anpassen?
Ja, selbst wenn wir auf einem niedrigen Niveau uns stabilisieren wollen, müssen wir ja mittelfristig oder am besten so bald wie möglich wieder eine Fertilitätsrate von 2,1 Kindern pro Frau erreichen. Denn solange wir da drunter liegen, setzt sich die Schrumpfung und die vorhin beschriebene, sich selbst verstärkende Abwärtsspirale fort.
Eine Art Dauerkrise dann.
Das wird nicht nur zu einer Dauerkrise, es wird zu einer sich ständig verstärkenden Krise. Auch wenn wir es jetzt noch nicht merken, weil es eben sich von Generation zu Generation erst verstärkt. Eine Stabilisierung und selbst wenn wir jetzt wieder auf das Bestandserhaltungsniveau kämen, habe ich ja vorhin schon gesagt, geht die Schrumpfung sowieso noch 50 Jahre weiter. Das ist so. Daran ist schon überhaupt, also dass wir ein sehr viel bevölkerungsärmeres Land sein werden gegen Ende des Jahrhunderts. Herwig Birk hat 24, also ohne Zuwanderung 24 Millionen Bewohner für 2100 berechnet in Deutschland. Wie gesagt, wenn man Effekte der Zuwanderung rauslässt und davon ausgeht, dass die Fertilitätsrate bei 1,4 Kindern pro Frau bleibt, kann man das ja ganz exakt berechnen. Das ist keine Glaskugel. Das ist keine Glaskugel, das ist keine Prognose, das ist einfach eine Vorausberechnung.
Aber dann müsste man kontextualisieren, gemäß deiner Ausführung, dass das natürlich weltweit bis 2100 auch allgemein eintritt und dann ist das wieder verhältnismäßig, Phasenverschiebung zwischen den Ländern muss man akzeptieren. Da sind wir einfach in verschiedenen Phasen dieses demografischen Wandels, aber generell wird einfach alles sich abstufen, vielleicht niedrig stabilisieren oder was auch. Da bin ich soweit der Glaskugel, da bin ich vorsichtig, was zu sagen jetzt.
Glaskugel ist eben nicht die Vorausberechnung zu machen, das ist ja eine Wenn-Dann-Berechnung, wenn die Fertilitätsrate bei dem Niveau bleibt, das wir heute haben und ich keine Zuwanderung betrachte, dann kann ich ganz exakt vorausberechnen, wie die Bevölkerung aussehen wird. Und eben das ist, wie gesagt, so eine Vorstellung, die anscheinend die meisten Leute haben, auch weil es offensichtlich was ist, was uns intuitiv, emotional von selber in den Sinn kommt, ohne die mathematischen Zusammenhänge dabei zu betrachten. Ist so diese Vorstellung einer Stabilisierung, genau das wird eben nicht eintreten. Es ist, solange die Fertilitätsrate dort bleibt, wo sie jetzt ist, eben nichts, wo wir uns gesund schrumpfen und dann stabilisieren, sondern es ist ein Phänomen, das von Generation zu Generation immer schneller verlaufen wird, so wie wir es vorhin gezeigt haben, weil es sich gegenseitig verstärkt. Durch diese zwei Faktoren, eine geschrumpfte Müttergeneration bekommt wiederum weniger Kinder, als zur Bestandserhaltung notwendig wäre. Eine Stabilisierung, wann auch immer, ist nur möglich, wenn es gelingt, die Fertilitätsrate wieder zu erhöhen auf 2,1 Kinder pro Frau. Und selbst dann wird, wie gesagt, auch wenn dann die Erhöhung der Fertilitätsrate erreicht wäre, wird immer noch die Schrumpfung lange weitergehen, bis dann nach knapp zwei Generationen überhaupt erst eine Stabilisierung wieder eintreten kann. Von daher eine Schrumpfung und eine deutlich niedrigere Bevölkerung ist im Moment sowieso schon gesetzt gewissermaßen für Deutschland. Daran ist nichts mehr zu ändern. Es geht nur noch darum, wird sich diese Negativspirale immer weiter verstärken und immer schneller verlaufen in 2 bis 3 Generationen? Oder wird es in 2 bis 3 Generationen irgendwann zu einer Stabilisierung kommen? Und dafür müssen heute die Weichen gestellt werden. Denn, wie wir es ja schon angedeutet haben, durch Zuwanderung ist das Problem auch nicht zu lösen, aus den vorhin genannten Gründen, da sich ja die Fertilitätsraten relativ schnell angleichen, zumindest bei den Zuwanderern, die sich integrieren und dann eben auch einen Beitrag zu den Sozialsystemen leisten bei uns. Darum wird die Zuwanderung das Problem nicht lösen, weil es eben mit Strukturen der Gesellschaft zu tun hat. Nur wenn sich diese Strukturen, die für die niedrige Fruchtbarkeitsrate verantwortlich sind, ändern, wird auch das strukturelle Problem zu lösen sein. Und es ist genau wie du gesagt hast, ist der Wertewandel, ist der Individualismus natürlich ein wesentlicher Punkt. Es gibt verschiedene, es gibt Faktoren des Sozialsystems, dass im Moment Eltern die Kinder großziehen und damit also den entscheidenden Beitrag für die Stabilisierung der Sozialsysteme der zukünftigen Generation leisten, strukturell benachteiligt sind. Das könnte die Politik relativ leicht ändern, wenn sie es wollte. Im Moment ist es so, wie Herwig Birk es auf den Punkt gebracht hat, dass derjenige von Kindern am meisten profitiert, der keine hat. Denn wer keine Kinder hat, spart eine Menge Geld. Das sind, hat die Verbraucherzentrale Bayern berechnet, 174.000 Euro pro Kind, die Eltern mehr investieren, als sie über Steuerermäßigungen und Familienleistungen zurückkriegen. Also jeder, der Kinder großzieht, tut was für die Allgemeinheit, weil die Kinder in Zukunft ja das gesamte System, also alle von uns mit ihren Steuern und Sozialabgaben stabilisieren, helfen und finanzieren helfen. Jeder, der Kinder großzieht, sponsert aus eigenem Geld das Sozialsystem der Zukunft. Das wäre eine Ungerechtigkeit, die relativ leicht zu beheben wäre und auch behoben werden sollte, meiner Meinung nach, durch politische Entscheidungen. Und der andere Aspekt ist natürlich der Wertewandel, der Individualismus. Es zeigen viele Studien, dass individualistische Lebenseinstellungen natürlich zu weniger Kindern führen. Warum? Kinder verringern die individuelle Freiheit, verringern die Optionen. Ich kann halt nicht mehr spontan nach Lust und Laune abends feiern gehen, am Wochenende nach New York fliegen und tun und lassen, was ich will. Ich übernehme eine lebenslange Verpflichtung, die natürlich meine eigenen Möglichkeiten einschränkt. Das wollen viele nicht und es gibt Meinungsumfragen und Studien, die zeigen, dass das bei einem Teil der Bevölkerung auch ein Grund ist, auf Kinder zu verzichten. Das andere ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sprechen von monetären und biografischen Opportunitätskosten. Dieser Fachbegriff aus der Wirtschaftswissenschaft bedeutet eben Verzicht auf Einkommen. Direkte Kosten ist ja, wenn ich was zahlen muss. Wenn ich aber was nicht habe, sind es zunächst mal keine Kosten, aber es ist halt ein indirekter Verlust. Wenn ich als Chefärztin, sagen wir mal, 100 oder Oberärztin 120.000 Euro im Jahr verdiene, ist das eine Menge Geld, auf das ich verzichte, wenn ich Kinder betreue und eben nicht arbeite. Das sind die monetären Opportunitätskosten und die biografischen Opportunitätskosten sind halt der Verzicht auf Selbstverwirklichung, Entfaltung, Freiheit tun und lassen können, was ich will. Beides spielt eine Rolle und darum denke ich auch, ohne Wertewandel, ohne gesamtgesellschaftliche Diskussion, was wollen wir und vor allem ohne uns darüber bewusst zu werden, dass wir, wie du es vorhin gesagt hast, eine sehr individuelle Entscheidung mit dem Kinderkriegen gewissermaßen sozialisiert haben. Früher war es nämlich so, dass das eigene Kind meine eigene Absicherung war. Die Leute haben durchaus Kinder gekriegt, weil sie wussten, noch bis zur Einführung der Rentenversicherung durch Bismarck um, ich glaube, 1886,
1880, sowas, ja.
1886, bis dahin waren Kinder die Rentenversicherung. Es war also ein individuelles Interesse, Kinder zu kriegen. Und dieses individuelle Interesse, also ein rein wirtschaftliches, es gibt natürlich viele Interessen zum Glück. Und ich hoffe mal, dass die Entscheidung für ein Kind immer zunächst mal einfach die Liebe für ein Kind und für die Zukunft ist und nicht ein wirtschaftliches Interesse. Aber wenn wir es rein auf dieser Ebene betrachten,
Da kommt wieder die harte Statistik.
natürlich, wir müssen immer, muss man ja differenzieren.
Ja,
Ist, ich
klar.
meine, der Mensch ist natürlich nie nur ein Homo economicus, aber auch diese Ebene existiert und die betrachten wir jetzt halt hier eben, um uns die Situation und Entwicklung klarzumachen, die der demografische Wandel bedeutet. Die individuelle Altersversicherung Krankenversicherung und was auch immer, war das individuelle Kind. Das heißt, die Menschen hatten eine direkte Rückkopplung zwischen ihrem individuellen Verhalten und ihrer sozialen Absicherung. Diese individuelle Rückkopplung ist durch die Sozialisierung dieses Systems auf oder die Übertragung dieses Systems auf kollektivierte Sozialversicherungssysteme verloren gegangen. Denn mein individuelles Kind macht ja keinerlei Unterschiede in meiner sozialen Absicherung, weil wir eben sozialisierte Sozialversicherungssysteme jetzt haben.
Das Umlagesystem.
Das Umlagesystem, dadurch fehlt die individuelle Handlungsrückkopplung. Und ganz ehrlich, ich meine, es gibt keinen Grund, dass ich eine individuelle Entscheidung, die mein Leben fundamental verändert, nämlich ein Kind zu kriegen, treffen sollte mit diesem sehr abstrakten Gedanken im Hinterkopf, dass es für die Allgemeinheit, für die Sozialversicherungssysteme, für die Gesellschaft notwendig ist. Aber genau das ist der Fall und darum muss halt eben wieder in irgendeiner Form eine Handlungsrückkopplung her, so wie es beispielsweise auch Herwig Birk sehr klug, sehr richtig und nur gerecht vorgeschlagen hat, indem er beispielsweise dass die Rentenhöhe an die Kinderzahl koppeln. Volle Rente nur ab dem dritten Kind, ab dem zweiten oder einem Kind halt deutlich reduzierte Rente. Es wäre nur gerecht, weil es genau das wiederherstellt, was früher selbstverständlich war, dass Kinder unsere Zukunft sind und dass ohne Kinder die Zukunft eben für uns als Individuum,
Ich
aber
rieche
auch für
eine
uns als Gesellschaft nicht
unpopuläre
gibt.
Entscheidung hinter dem Vorschlag.
Ja, deswegen diskutiert das auch niemand, aber es wäre nur gerecht, denn wer keine Kinder kriegt, der spart so viel Geld, dass er das genauso gut dann auch privat sparen könnte, was er dann weniger als Rente kriegt. Das wäre nur gerecht.
Dann würde ich an der Stelle hier mal schließen. Ich bedanke mich bei dir. Das war jetzt ein Riesenbogen. Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern. Heute war ein bisschen Mathe beteiligt und ein bisschen abstraktes Denken war heute nötig. Aber wir haben es hier mit einem ganz, ganz komplizierten, großen Begriff zu tun. Man merkt, wir sind auch da rausgekommen bei dem, was wir jetzt machen müssen. Ich denke, wir können uns darauf einigen. Es ist eine Aufgabe jetzt für die nächsten Jahre, wo diese Krise fällt, eine Lösung zu finden für diese Spirale und danach zu überlegen, was eine Gesellschaft sein kann. Gut, das müssen wir wahrscheinlich jetzt schon beginnen. Die Fragen, die da berührt werden, sind riesengroß. Also diese Frage, was bin ich in meiner Gesellschaft, was ist die Gesellschaft für mich, spielt dabei eine große Rolle. Was ist der Generationenvertrag, wie wird der sich neu schreiben, die Aufgaben an die Politik, was kann ein Rentensystem sein in der Krise, aber wie kann es auch danach aussehen? Die sind alle da und müssen besprochen werden und wir sind noch nicht so weit, dass wir sie besprechen. Also das ist ein ganz, ganz großer Call to Action, wie es so schön heißt auf Neudeutsch. Hier ist Handlungsbedarf, hier ist der Aufruf der Diskussion natürlich. Und ich möchte nochmal betonen, ich hoffe, das kam auch ein bisschen raus, wir haben es eigentlich gar nicht mit dem nationalen Problem zu tun. Das passiert global, überall im Moment. Wir können immer nur hin und her schieben. Deswegen können wir das fast von der Migration abtrennen, weil die Zahlen gleichen sich an. Das passiert momentan überall. Wir müssen eine Lösung finden für die Welt, wie wir mit diesem neuen demografischen Wandel umgehen, im eigentlich Schritt in ein neues Verständnis von selbst, von Gesellschaft.
Genau so ist es. Dann würde ich mich bedanken, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ich niemand abgeschreckt habe durch zu viele abstrakte Theorie und freue mich umso mehr, wenn Sie was davon mitnehmen.